Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Devs on Tape. Wieder die gleiche Leier von der DOAC 2024 in Nürnberg. Wir sitzen immer noch in so einem coolen Podcast-Studio und haben wieder unser Lasso ausgeschwungen und haben uns jemanden ganz, ganz Interessantes eingeladen. Bevor wir aber unsere heutige Gästin vorstellen, hallo Caro.
Hallo Kai.
Und wieder nicht vergessen, check.
Genau, sehr gut.
Hervorragend. Ja, wir haben heute Viviane Albert eingeladen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen können, wo es nicht in den technischen Deep Dive geht, sondern wo wir ein bisschen andere Aspekte beleuchten können. Bevor ich jetzt so viel vorwegnehme, erstmal hallo Viviane.
Hey. Hi.
schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einfach mal für unsere Hörer vor. Ja, erzähl uns, wo kommst du her, was machst du so und warum bist du eigentlich hier?
Ja, hi. Hallo erstmal zusammen. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich heiße Vivian Albert. Ich werde Viviane geschrieben und das ist der Stolperstein, den ganz viele haben am Anfang. Oh. Aber das kenne ich schon. Ich höre auf beide Namen. Okay. Und ich komme aus Viersen und bin Polizistin. Seit über 12 Jahren mittlerweile. Und auch bei mir in der Heimatstadt tatsächlich. Und habe nebenbei noch so ein paar andere Sachen gemacht. Habe nebenbei Psychologie studiert an der Fernuniversität. Bin nebenberuflich tätig in den Bereichen so Psychologie, Mentoring, Beratung, Speaking. Mhm. Ja, das mache ich. Und ansonsten singe ich in 2 Bands, habe 2 Katzen.
Also und viel beschäftigt.
Viel beschäftigt.
Das auch noch.
Ja, ja. Wow. Ich habe auch Freunde und Freundinnen.
Was?
Ich habe ein Sozialleben. Man mag es nicht meinen.
Aber nach wie vor deine Tage, ich frage auch nur aus Reimann Tess, haben trotzdem nur 24 Stunden.
Ja, oder? Leider. Ich hätte manchmal gerne mehr.
Aber jede Menge Energie, ich merke das schon. Ja, fangen wir doch mal vielleicht ganz, ganz vorne an. Du sagst, du bist Polizistin. Und unsere Recherche hat natürlich ergeben, dass du nicht nur Streifenpolizistin bist. Ich möchte gar kein Rating oder Ranking oder sowas einführen. Aber wir haben natürlich in Erfahrung gebracht, dass du bei der Kriminalpolizei für Gewaltverbrechen arbeitest.
Ja, genau.
Erzähl doch mal einen kleinen Schwenk. Wie ist da die tägliche Arbeit?
Ich habe richtig ermittelt.
Ja, total. Wir sind ja richtige Profis.
Ja, ich habe im Streifendienst ganz klassisch angefangen. Also von daher, ich habe es auch total geliebt. Nur irgendwann war dann die Zeit für was anderes da und dann habe ich mal ein bisschen was anderes ausprobiert bei meinem Projekt drin und da Leute beschult und war dann bei der Führungsstelle der Kriminalpolizei und dann bin ich letztes Jahr back to basic und habe gesagt, so, ich möchte jetzt mal wieder mit den Menschen arbeiten. Das ist auch der Grund, warum ich zur Polizei gegangen bin überhaupt. Freund und Helfer, sagt man ja immer so schön. Freundin und Helferin in dem Fall bei mir jetzt. Und fand das irgendwie einfach schön, mal wieder wirklich operativer zu arbeiten, so nennen wir das. Und wirklich an der Basis wieder zu arbeiten und mit den Leuten zu sprechen und zu arbeiten. Und mein Hauptjob ist eben, wie gesagt, Gewaltdelikte zu bearbeiten. Und da vernehme ich ganz viel tatsächlich. Und das finde ich super spannend, weil ich das sehr, sehr geil mit meinem Psychologiestudium verknüpfen kann und so ein paar Tricks dann anwenden kann und Vernehmungstaktiken. Mhm. Und ja, mein Bereich ist dann sowas wie Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Bedrohungen, Widerstände gegen Kollegen und Kolleginnen. Aber auch der Bereich häusliche Gewalt, wo man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl für braucht. Mhm. Und Stalking, also Nachstellung. Mhm.
Das ist also, Caro hat direkt schon, wir sprudeln quasi vor voller,
ja.
Voller Fragen. Ich habe jetzt zu Caro vorhin gesagt, ich glaube, Verhörungsstrategien und sowas sind wir jetzt hier natürlich in einer totalen Falle gelandet. Ich glaube, nur um uns abzusichern, solange du uns nicht unsere Rechte vorliest, ist das nicht schlimm, was wir hier
genau, sagen. Also ich belehre euch dann jetzt gleich, nein.
Also bitte nicht, ja. Wir werden noch feststellen, ob wir besser informiert sind über dich als du jetzt bisher über uns. Du hast ja bestimmt auch gestern mal die Akten gewälzt, was man so gegen uns vor.
Tatsächlich hatte ich sehr wenig Zeit, selber zu ermitteln. Und ich bin auch manchmal Freund davon oder Freundin davon, ganz spontan in so ein Gespräch reinzugehen und mal nicht zu ermitteln. Einfach mal zu gucken, was kommt.
Mhm. Ja, dann haben wir jetzt natürlich alle Hände voll zu tun, das hier zu einem tollen Erlebnis zu machen und uns nicht in die Sackgasse zu führen.
Genau, die Frage, die mir direkt in den Kopf gekommen ist, wenn du so Polizei und Psychologie kombinierst, dann, ich sag mal, mein Horizont des Wissens über Polizei oder ähnliches beschränkt sich auf so Serien wie Criminal Minds oder sowas. Und da frage ich mich natürlich, also hast du auch irgendwie sowas mit Profiling zu tun oder machst du da auch was oder machst du tatsächlich nur, also in Anführungszeichen nur die Verhöre?
Also ich habe am Anfang auch gedacht, wenn ich jetzt Psychologie mit Polizei kombiniere, dann bin ich auch Profilerin,
ja.
Oder? Dann habe ich mich so eingelesen und mal gegoogelt und beim LKA mal nachgefragt und so. Und die sagten alle irgendwann so, Vivian, das Profiling, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, ja. Das gibt es in Deutschland gar nicht.
Oh,
in dem,
okay.
Also ich wusste das auch nicht. Es gibt natürlich so Sachen, die so ähnlich sind.
Ja.
Wir haben zum Beispiel im LKA, also Landeskriminalamt, die operative Fallanalyse.
Mhm.
Die sind sehr darauf spezialisiert, so Sexual- und Todesdelikte aufzuklären und unterstützen dann sozusagen die Polizeibehörden, wenn die nicht mehr weiterkommen,
mhm,
und analysieren den Fall dann eben.
Mhm.
Und da sitzen auch Psychologen und Psychologinnen mit drin im Team und eben auch geschulte Kollegen und Kolleginnen. Das könnte so eher in die Richtung gehen, tatsächlich so Fallanalysen machen.
Mhm.
Ja. Ich selber mache jetzt tatsächlich reine Sachbearbeitung und das kann ich auch ohne mein Psychologiestudium machen. Mhm. Ich finde aber, ich mache es, glaube ich, einen Ticken anders, auf eine andere, ich würde nicht sagen besser oder schlechter. Ich habe Top-Kollegen und Kolleginnen bei mir im Kommissariat sitzen, die das genauso gut machen. Aber ich gehe, glaube ich, nochmal mit einem anderen Blickwinkel da rein und kann oft sehr, sehr gut nachvollziehen, wie mein Gegenüber gerade auch empfindet und dann gut auf das Gegenüber eingehen.
Mhm. Okay. Ich muss erstmal meine Gedanken dazu sortieren tatsächlich, weil ich natürlich auch wieder da viele Fragen habe und ich überlege, aber was wollen wir in dem Podcast haben? So Verhörtechniken für den Chef, wenn irgendwie das Gehaltsgespräch gerade ist.
Was können wir für Druckmittel machen, außer diese Schreibtischlampe, die ins Gesicht gerichtet ist?
Standardmäßig.
Ja, na klar, ohne das mache ich gar nichts.
Also ein bisschen Abgleich von Realität und Fiktion, was man so aus dem Fernsehen kennt. Irgendwie die Leute da 12 Stunden sitzen lassen und Mürbe machen oder so.
Ja, also es mag es woanders geben, bei mir nicht. bei mir ist man immer ganz gut aufgehoben. Und bei uns, wir machen jetzt auch nicht den Good Cop und den Bad Cop. Ja.
Okay, direkt wieder nächste Frage gestellt.
Oh, einfach so alle Klischees durchgehen.
Ja. Ich meine, wir sind kein True Crime Podcast, aber das ist natürlich eine super Gelegenheit für uns, das einfach mal so ein bisschen, ich meine, du sagst jetzt nicht, ich bin hergekommen und habe mal einen Fall mitgebracht, so wie das bei Zeitverbrechen oder bei, weiß nicht was alles für Podcasts so üblich ist. Aber vielleicht kannst du uns mal irgendeinen besonders hervorstechenden Fall erzählen, in dem du jetzt involviert wärst.
Vom Streifendienst oder von der Kriminalpolizei? Weil es ist ja nochmal ein anderer Blickwinkel.
Der unsere Zuschauer am meisten fesselt.
Oh, jetzt muss ich in meinem Gehirn kramen, ne? Weil es kommen natürlich 1000 Fälle. Ich habe ganz viele fesselnde Fälle. Ich könnte aus dem Bereich Stalking was erzählen, tatsächlich, wenn euch das interessiert.
Ja, das
so
nehmen wir.
So, ich muss natürlich allgemein erzählen. Ich darf jetzt natürlich nicht zu viele Details, weil manche Fälle sind noch offen oder. Ja, aber im Bereich Stalking kann ich ja so allgemein mal erzählen. Also da war ich echt erstaunt. Ich habe mit Stalking vorher im Streifendienst nicht so viel zu tun gehabt, weil das viel im Hintergrund so abläuft und nicht so ad hoc irgendwie eine Einsatzlage ist, die wir dann bekommen im Streifendienst, wo wir dann hinfahren, weil ein Stalker irgendwo auftaucht. Das ist oft so ein langwieriger Prozess und die Geschädigten, die da betroffen sind, die leiden auch sehr, sehr stark. Deswegen ist Stalking und Nachstellung generell so ein Ding, wo ich sage, okay, da lege ich jetzt gerade auf ein Hauptaugenmerk drauf für Opferschutz auch, so nennt sich das bei uns. Und ich hatte im einen Fall, den habe ich übernommen, ganz frisch, als ich letztes Jahr dann bei der Polizei in die Sachbearbeitung gewechselt bin. Da wurde eine Frau bereits seit 3 Jahren gestalkt.
Mhm.
Und das fand ich richtig heftig. Und da, also wirklich, wo auch die Überlegung schon war, dass sie wegzieht, weil teilweise Personen engagiert worden sind, um ihr die Reifen zu zerstechen oder ihr das Auto zu verschmieren. Das haben wir ganz, ganz oft, dass die dann an Sachen rangehen, die Stalker. Und ich muss dann, also ich könnte jetzt gendern, aber es ist tatsächlich in 90% der Fällen von meiner Erfahrung her. Ich habe es jetzt keine offizielle Statistik, aber tatsächlich habe ich 90% der Fälle habe ich Stalker, also männliche Stalker. Und in dem Fall war es halt auch ein männlicher Stalker. Und ich habe das ganz oft, dass dann die Reifen zerstochen werden, dass die dann mit Graffiti oder mit anderen Sachen ans Auto drangehen. Hier in dem Fall wurde mit Bauschaum das Auto, also der Auspuff auch zugekleistert, dass es auch so richtig gefährlich hätte werden können, wenn sie das nicht bemerkt hätte beim Anfahren. Und solche Taktiken haben wir halt ganz oft, dass die Autos dann eben so manipuliert werden. Und das sind natürlich dann auch wiederum so Delikte, die wir sehr, sehr schwer irgendwie zuordnen können, weil ganz oft keine DNA am Tatort ist oder wir auch keinen Zeugen haben oder eine Zeugin haben, weil das dann nachts passiert. Oder wenn eben Personen beauftragt werden, richtig, so nach dem Motto, ich schnapp mir jetzt einen, der da gerade rumhängt und biete dem mal so ein Zwanni an und dann zerkratzt er mal eben die Scheiben. Ja, dann kann man das ja auch nicht wieder auf den Stalker zuordnen. Oder auch so Briefe einschmeißen oder dann werden Fotos gemacht und die Fotos ausgedruckt von der Person und dann geschickt. Also das ist schon psychisch total belastend für die Person und auch einfach super gruselig, weil die nicht wissen, an welcher Ecke lauert der mir jetzt wieder auf, wo macht der mir wieder Angst, wo schickt er mir wieder versteckte Hinweise, was postet der wieder und das ist so ein Kriminalfall so an sich, dieses Delikt einfach an sich, wo ich sage, da müssen wir irgendwie noch viel mehr machen, um unsere Opfer und Geschädigten da zu schützen.
Ja, das, also ich gucke den einen oder anderen Krimi, die ein oder andere Krimiserie sehr gerne. Jetzt oute ich mich. Und da, also da finde ich natürlich auch immer den psychologischen Aspekt dahinter ganz, ganz interessant. Und dort wird, glaube ich, immer oft gesagt, dass das etwas mit Macht zu tun hat, mhm, und dann, also mit Machtausübung auf das Opfer. Kannst du das so bestätigen?
Also ja, tatsächlich ist es ganz, ganz oft diese Kontrolle, die die Täter oder Täterinnen über das Opfer haben wollen. Und was ich auch gesehen habe, dass es ganz oft so eine Ex-Beziehungskiste ist oder früher on-off und man kann nicht loslassen, das auch. Aber ganz, ganz oft hat das mit Kontrolle zu tun. Ganz, ganz oft dieses, ich möchte, dass ich weiter ein Teil deines Lebens bin, auch wenn du das nicht möchtest. Mhm. Und teilweise haben wir Stalker oder auch Stalkerinnen, die sind schon wieder neu in einer Beziehung, mhm, und die machen trotzdem weiter. Die sind vielleicht auch vorher schon in Beziehung gewesen und das war nur eine Affäre, ohne das jetzt abzuwerten oder irgendwas zu bewerten. Aber auch da denke ich mir, du hast doch ein eigenes Leben. Mhm. Also warum lässt du denn nicht die andere Person einfach mal in Ruhe? Mhm. Also das ist auch, klar gibt es auch die Stalker oder Stalkerinnen, die dann sich auf Leute im Fernsehen so spezialisieren und dann halt, wir haben das auch ganz oft, dass Stalker mehrfach Täter werden, mhm, oder Täterin werden bei verschiedenen Personen, entweder verschiedenen Ex-FreundInnen oder Leuten aus dem öffentlichen Bereich oder so. Aber das meiste ist wirklich diese Ex-Geschichte. So, mhm, ja.
So im ganz naiven Gedanken ist es doch so, dass wenn jemand gestalkt wird, dann ist es dem Opfer doch relativ bewusst und auch bekannt, wer das ist oder wer dahinter steht.
Also auch zum Glück, ich sag auch mal ganz grob, zu 80-90% weiß, also ich hatte bis jetzt, glaube ich, muss jetzt überlegen, aber in der Zeit, wo ich jetzt bei der Kripo selber arbeite, hatte ich, glaube ich, nicht einen Fall, wo es ein unbekannter, hm, Täter oder Täterin war. Also klar, die Sachen mit den Autos können wir nicht immer zuordnen. Da kann man nicht einfach grundsätzlich was unterstellen. Das dürfen wir ja auch gar nicht. Da müssen wir schon einen Hinweis darauf haben, dass es die Person dann ist. Da haben wir dann schon mal unbekannte Täter für ein Delikt. Aber das Stalking an sich, also das Delikt an sich, das können wir fast immer zuordnen, weil die sich irgendwie immer zu erkennen geben. Ich glaube, einmal oder so hatte ich das in der ganzen Zeit, wo nicht zu 100% klar war, aber wo wir mit Ermittlungen dann eben dahinter kamen, wer das ist.
Mhm. Deswegen also das Opfer oder die Person, die geschädigte Person kommt zu euch und sagt dann, ich habe hier folgende, ich nenne es jetzt mal Beweise oder Hinweise darauf, ich habe mir Fotos geschickt, mein Auto, das wird beschädigt, ich werde vielleicht verfolgt oder so, ich weiß, wer das ist. Dann wird das ja erstmal aufgenommen. Und wie lange dauert das dann, bis man dieser Person das nachweist, dass es wirklich passiert und dass es wirklich sich um Stalking-Delikt handelt?
Also,
ich glaube, das ist ja der Kern, ne?
Genau, also Nachstellung, man muss viel Fleisch an die Sache bringen tatsächlich, weil ich kann nicht einfach sagen, ich werde gestalkt, dann wird die Anzeige aufgenommen. Man muss tatsächlich so, also ich rate immer ein Tagebuch zu führen, so ein Stalking-Tagebuch, so doof das klingt, aber dass sich wirklich das Opfer aufschreibt, wann, wo, auf welche Art und Weise. Einfach stichwortartig und die Sachen dann mitbringt. Es muss auch über einen gewissen Zeitraum stattfinden, also ich kann nicht nach 3 Tagen hingehen und sagen, ich habe einen Stalker. Also ich kann sagen, ja, ich werde verfolgt, dann sind wir noch in einer anderen Sache, ne? Aber Stalking muss echt über einen längeren Zeitraum stattfinden. Das kann man auch nicht genau definieren. Es kann auch schon nach 2-3 Wochen sein. Es kann auch nach 6 Monaten sein, dass die Leute merken, ich habe einen Stalker und ich werde wirklich nicht in Ruhe gelassen, weil jeder wird es vielleicht mal irgendwie erlebt haben, dass man von einer Person kontaktiert wird, wo man sich denkt, oh, du nervst mich jetzt. Mhm. Oh, es geht mir wirklich jetzt auf den Sack. Lass mich bitte in Ruhe. Aber Stalking ist dann wirklich, ich muss als Opfer im Alltag eingeschränkt sein. Also ich muss mich nicht mehr, also raustrauen oder geh nur noch zu zweit nach draußen, geh nur noch im Hellen nach draußen. Ich fahre eine andere Strecke zur Arbeit. Ich untersuche jeden Tag mein Auto auf GPS-Tracker. Solche Sachen. Also wenn das so richtig in den Alltag eingreift, dann sind wir mitten im Stalking drin. Mhm. Und wichtig ist so vom Handeln her für die Opfer, dass die dem Täter, wenn der bekannt ist oder der Täterin, einmal klar und deutlich sagen, ich möchte von dir nichts mehr hören und sehen. Lass mich in Ruhe. Auf welche Art und Weise ist eigentlich egal. Das können die digital machen, das können die demjenigen auch sagen oder derjenigen auch sagen. Und danach keinen Kontakt mehr mit dieser Person pflegen, nicht mehr darauf reagieren, was gemacht wird, nicht mehr antworten, wenn die Person vor der Tür steht oder bedroht oder irgendwelche anderen Straftaten innerhalb des Stalkings begeht, sofort die Polizei kontaktieren, das alles aktenkundig machen. Und wir haben natürlich dann auch so andere Dinge, womit wir helfen können. Zum Beispiel können die beim Amtsgericht, was für die zuständig ist, also für deren Bereich, können die einen Beschluss erwirken wie so ein Kontaktverbot. Mhm. Also solche Sachen. Wir dürfen halt rechtlich nicht beraten. Ich darf auch hier in diesem Podcast rechtlich nicht beraten, aber es sind halt so Standardsachen, die wir dann natürlich dem Opfer so darlegen, was die machen können. Mhm. Ne, ob die das machen sollen oder müssen oder so. Also müssen die sowieso nichts, ne? Aber wir können so ein paar Sachen an die Hand geben, welche Möglichkeiten die haben, um sich helfen zu lassen. Ne? Also es gibt ja auch Opferschutzinstitutionen, die helfen. Ne?
Ich meine, jetzt, wo du das gerade so alles erzählt hast, versucht man sich ja auch so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen von einem Stalking-Opfer oder so. in die Richtung oder auch, wie du sagst, Körperverletzung oder sowas. Wie verpackst du das für dich, dass du quasi tagtäglich mit Dingen zu tun hast, die Menschen wirklich beeinträchtigt oder beschäftigt oder emotional bricht?
Ich merke das immer erst nach einer gewissen Zeit, wenn mich was so psychisch mitnimmt. Außer es sind so wirklich Hardcore-Sachen. Die habe ich dann aber eher im Streifendienst gehabt, weil das so visuell dann krass ist oder so. Oder wirklich so emotional akut in der Situation, dass ich sage, wow, okay, da muss ich jetzt mit irgendwen drüber sprechen. Das ist ja so eine Ressource, die ich dann nutze, mein Umfeld, meine sozialen Kontakte. Tatsächlich greife ich da sehr gerne auf meine Mutter zurück und fahre dann auch mal zu ihr nach Hause, dass ich so in meinem Heim bin, wo ich groß geworden bin, in so einem Safe Space, Schutzraum, sage ich mal, für mich. Und dann da erzählen kann, was los ist und das einfach mal so ein bisschen loslassen kann, rauslassen kann. Das mache ich sehr gerne. Aber zum Beispiel im Bereich Stalking, das habe ich erst nach und nach gemerkt, wie krass man auch als Frau das so erlebt, wie andere, weil es eben oft Frauen sind, die da Opfer sind, darunter leiden. Und dann denkst du dir so, wenn du im Dunkeln nach Hause gehst, so, war da gerade was? Mhm. Ist da gerade was? Und dann guckst du dich halt schon mal um. Ich meine, ich bin jetzt als Polizistin nochmal anders geschult und denke mir, ja, soll er doch kommen? Ja. So, ich will jetzt hier keinen herausfordern, aber ich habe halt Kampfsporterfahrung. Ich gehe da nochmal ganz anders dran. Aber das sind auch so Sachen, die ich mir dann so zu Nutzen machen kann, dass ich sage, okay, ich habe wenigstens 8 Jahre Kampfsporterfahrung. Die haben halt andere vielleicht nicht. Das sind so Ressourcen, die ich mir nach und nach aufgebaut habe, mit solchen Belastungen dann umzugehen, wenn ich im Dunkeln nach Hause gehe. Und ansonsten viel drüber sprechen. Manche machen das auch so, dass sie sich Sachen aufschreiben, einfach um das mal so von der Seele zu schreiben. So, ich bin eine Person, ich spreche gerne über solche Sachen.
Okay. Genau, was ich noch wissen wollte, ich springe mal so ein bisschen in den Themen. Wenn du zum Beispiel auch Verhöre machst und dann zum Beispiel mit den Tätern sprichst, hast du das Gefühl, dass es dann, ich sag mal, so eine einheitliche Denkweise gibt? Also kannst du dann, ich sag mal, einfach gesagt aus einem Werkzeugkoffer was rausholen und das passt auf die meisten TäterInnen oder ist das immer was Individuelles?
Es ist tatsächlich oft individuell und jetzt, wenn wir beim Stalking bleiben, habe ich schon mal einen Täter gehabt, der einfach nur erzählt hat, ja, wir haben halt in der Beziehung gesagt, wie wir füreinander kämpfen würden, wenn die eine Person das Weite suchen würde und das habe ich einfach nur gemacht, ich wollte für diese Person kämpfen. Also es war wirklich so der Grundgedanke, ganz klassisch, Liebe. Okay. Und gar nicht irgendwie so diese Kontrolle. Und das hat auch, soweit ich weiß, danach aufgehört, weil er dann gemerkt hat, ich habe eine Grenze überschritten.
Ja.
Und dann war auch okay. Und dann gibt es halt die Täter die oder Täterinnen, die sich einen Anwalt nehmen oder eine Anwältin, die kommen gar nicht. Denen habe ich gar keine Berührungspunkte, was ich manchmal sehr schade finde, weil ich auch deren Sichtweise gerne mal hören wollen würde. Und dann habe ich auch die vor mir sitzen und alles von sich weisen. Die sind gar nichts schuld. Ich kann denen Videos vorlegen oder Beweise vorlegen und sagen, hier, ich habe aber doch was in der Hand, was doch eigentlich auch, wenn es ein Beweis ist, der natürlich erstmal vor Gericht standhalten muss, ne? Aber trotzdem, wo du dir denkst, du lügst mir gerade offensichtlich ins Gesicht. So, dass du dich halt, da muss ich dann auch oft sagen, okay, da darf ich ganz klassisch mich runterneutralisieren auf dieses Level, wo ich sage, ich arbeite be- und entlastend und der Täter oder die Täterin, die vor mir sitzt oder die Beschuldigten, die vor mir sitzen, die darf ich ganz neutral behandeln, weil im Endeffekt ein Gericht und ein Richter oder eine Richterin sind dafür da, um zu urteilen. Und ich darf einfach, und das hilft mir tatsächlich sehr, sehr gut, ich darf einfach nur meine Fragen stellen. Und wie die beantworten, ist denen selber überlassen. Weil ein Täter oder eine Täterin oder die Beschuldigten werden ja auch entsprechend belehrt.
Mhm.
Und die müssen nicht mitmachen. Die können mir ins Gesicht lügen. Von daher sollen sie es machen. Und ich denke mir meinen Teil und versuche dann einfach so neutral wie möglich mit denen zu interagieren. Auch wenn ich manchmal natürlich, ich bin auch ein Mensch, mein Bild irgendwie schon habe. Aber ich versuche denen das nicht drüber zu stülpen. Mhm. Ne?
Und ich gehe einfach mal in den nächsten Themenkomplex. Kai, stell gerne gleich noch sonst Fragen zu dem Thema, wenn du noch welche hast. Also wenn man auf deine Webseite zum Beispiel geht oder ich meine auch in der Keynote, war ja auch so ein Stichwort, so Bulletproof Mindset, was ja, finde ich, ein schöner Schwenk quasi auf beide Themen ist. Das ist einmal deine Polizeierfahrung, deine Anstellung dort und das, was du sonst noch machst, nebenberuflich. Ich frage mich immer noch, wie du das alles schaffst. Aber vielleicht kommen wir da auch noch hin. Und da frage ich mich, also in welche Richtung geht das dort für dich? Ist das, also machst du ja auch Coachings. Coachst du dann eben in die Richtung, dass man, ja, wie soll ich sagen, hart wird? Also
kugelsicher?
Genau,
kugelsicher. Keine Regieanweisung. Caro hat gerade eine Faust gemacht und damit in der Luft.
Genau, also in welche Richtung kann man sich das so vorstellen? Und dazu anschließend in der Frage wäre noch, mit welchen, also arbeitest du dort mit einer bestimmten Art Menschen zusammen oder sind das einfach die Bank durch?
Also dieses kugelsichere Mindset, um das direkt mal aufzunehmen, kam so durch, klar, ich habe überlegt, was möchte ich den Leuten überhaupt so im Coaching beibringen, mitgeben, mit denen arbeiten und was möchte ich auch in meinen Keynotes als Speakerin, als Rednerin überhaupt sagen. Und dann haben wir natürlich auch gebrainstormt. Ich habe mein Netzwerk dann akquiriert und gesagt, so, ich muss jetzt irgendwie was Cooles finden, was zu mir als Polizistin und aber auch als Mensch passt. Mhm. Ne? Und dann habe ich irgendwann so, saß ich dann da so und habe so erzählt, ja, das ist so, ich mache das mit den Leuten wie im Dienst. Ne? Ich ziehe meine kugelsichere Weste so über. Mhm. Und ich will eigentlich, dass die aber auch hier oben im Kopf kugelsicher sind. So kugelsicheres Mindset. Und alle gucken mich so an, ich so, das ist es. Damit gehe ich raus. Und das, dann war die Message so geboren. Ne?
Yeah.
Und ich finde, unter kugelsicheres Mindset kannst du alles das packen, was ich so kann und mitbringe. Also ich kann halt die Polizeitaktiken mit reinbringen. Also ne, wie ist das, wenn jemand jetzt irgendwie auf mich zustürmt und verbal so richtig auf Angriff ist und mich so richtig provozieren will? Wie gehe ich da rein? Ne? Welche Taktiken lernst du da bei der Polizei? Das bringe ich den Leuten auch so ein bisschen bei, einfach mal zu chillen, einfach mal runterzukommen, den Stress nicht so krass auf sich überschwappen zu lassen, durchzuatmen, zu reflektieren auch nach so einem Einsatz und sowas. Und dann auch, ja, dieses kugelsicher bedeutet ja auch, präventiv zu arbeiten und nicht nur im Moment irgendwie so da zu sein, sondern halt präventiv hinzugehen und zu sagen, okay, du hattest eine Situation, die hat dich runtergerissen, ne? Und wenn ich jetzt mal ins Coaching reingehe, haben wir ganz oft mit Glaubenssätzen zu tun. Du hast einen Glaubenssatz, der dich immer wieder reinreißt, der dich immer wieder runterreißt, wie auch immer. Den lösen wir jetzt mal auf. Und ich habe eine Coaching-Ausbildung auch gemacht, wo ich genau das mit Tools auch gelernt habe und kann das halt super auch nicht nur mit den Polizeisachen, sondern auch mit dem Psychologiestudium kombinieren, weil ich halt so ein gewisses Know-how mitbringe und auch auf spezielle Typen reagieren kann, die dann im Coaching halt ganz andere Sachen noch mit reinbringen, von denen ich vorher nichts wusste. Und ganz wichtig ist dann eben auch irgendwann zu sagen, hey, okay, du wärst eher was für eine Therapie, ne? Also da muss ich auch super vorsichtig sein, welche Leute sich da so bei mir melden. Deswegen, also Leute, die eine Therapie brauchen, wären zum Beispiel gar nicht meine Zielgruppe. Also die mit wirklich psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen zu tun haben, Depressionen, Schizophrenie oder sowas, Angststörungen, die haben bei mir nichts zu suchen. Das kann man ergänzend zu einer Therapie eventuell anbieten, aber die brauchen wirklich Therapie, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, was auch immer. Weil, also ich suche tatsächlich oder ich arbeite mit Menschen zusammen, die sagen, ich möchte in der Persönlichkeitsentwicklung einfach weiter nach vorne kommen oder ich habe so gewisse Themen, die immer wieder kommen oder ich habe Liebeskummer oder was auch immer und ich möchte mich so ein bisschen stärker mental aufstellen. Also tatsächlich dieses, wie du es gerade so schön gesagt hast, hart sein, so von mentaler Härte zeigen, gar nicht. Ich bin nämlich jetzt keine Person, die jetzt voll hart oder irgendwie blöd im Dienst auftritt auch. Also ich bin jetzt keine, die jetzt den Bad Cop spielt, ne? Sondern ich versuche eher den Good Cop zu spielen, weil ich mir mal denke, dass ich würde ja selber genauso behandelt werden wollen, ne? Wenn ich im Dienst irgendwie oder wenn ich als Bürgerin mit der Polizei zu tun habe. Ich würde nicht blöd behandelt werden wollen, weil im Zweifel für einen Angeklagten, ne? Was ist, wenn es mal andersrum ist und jemand sitzt da vor mir als Beschuldigter, der oder Beschuldigte, die vielleicht gar nichts gemacht haben. Ne? Und die wurden gerade aufs Glatteis geführt von dem Gegenüber, ne?
Ich habe tatsächlich keine Frage mehr zu dem Blog davor gehabt, sondern ich möchte jetzt mal gerne so eine Brücke oder so eine Klammer über diese beiden Themen machen. Also wir haben jetzt gerade über den Dienst in der Kriminalpolizei gesprochen und wir haben jetzt schon das Thema Coaching und Keynote-Speakerinnen angesprochen, dass die in einem Aufgabenbereich liegen. Ich würde gerne einmal mal kurz die Transition dafür. Du hast gesagt, dass du in deiner Einleitung hast du gesagt, dass du auch mal was Neues brauchtest, dass du dich mal so ein bisschen umorientieren wolltest, dass du deine weiteren Stärken aufbauen möchtest. Aber wie ist die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Rollen? Also ganz banal gesagt, ich habe mir gerade jetzt, während Caro ihre Fragen gestellt hat, mal so überlegt, ich habe mit Stalkern zu tun, ich habe mit Straftätern, potenziellen Straftätern zu tun. Die sitzen vor mir, die kennen mich, die wissen, wie ich aussehe, die wissen im Zweifelsfall, in welcher Stadt ich auch ansässig bin. Und dann gehe ich jetzt, fahre ich nach Nürnberg, steige auf eine Bühne vor 1000 Leuten oder vor 900 Leuten und halte eine Keynote. Begibst du dich in dem Moment in Gefahr, weil jemand das auf dich projizieren könnte, dass ihm das jetzt gerade alles passiert und dann irgendeinen Groll hegt?
Gefahr finde ich immer so voll schwierig, weil ich begebe mich ja sogar schon, wenn ich in den Straßenverkehr gehe, in Gefahr. Ne? Also irgendwie, Gefahren dauern überall und ich finde, Gefahren sollten uns auf gar keinen Fall lähmen. Also, dass ich das tue, was ich tun möchte. Und ich habe da super lang drüber nachgedacht, auch weil ich im Bereich Stalking arbeite und ja jetzt so in die Öffentlichkeit trete, so auch mit Instagram und Social Media allgemein, habe ich ja dann eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit. Also ich bin einfach präsent in der Öffentlichkeit. Und tatsächlich haben mir auch schon Stalking-Opfer gesagt, hey, ich folge dir bei Instagram. Wo ich dachte, okay, krass, irgendwie komisch, ja, das zu wissen. Auf der anderen Seite war mir das von Anfang an bewusst und ich habe es von Anfang an auch nah mit der Polizei und meinen Vorgesetzten und Vorgesetzten kommuniziert und mich da beraten lassen oder halt, wir haben so gebrainstormt, okay, was kann ich überhaupt, was darf ich erzählen, was darf ich nicht erzählen? Und deswegen, ich darf halt keine Fallbeispiele in dem Sinne nennen und würde ich auch nie machen, weil ich dann, wenn jetzt jemand zuhört, dem das passiert ist, ich trete den Leuten ja auch auf die Füße, weil ich erzähle da etwas, was irgendwie, klar, das waren jetzt allgemeine Sachen, ne? Aber im Endeffekt passiert das ja tagtäglich Leuten da draußen und die fühlen sich dann vielleicht auch getriggert dadurch. Ich muss halt einfach immer super gut aufpassen, dass ich nichts erzähle, was ich nicht erzählen darf. Das ist so die eine Gefahr, in die ich mich rechtlich begebe natürlich oder auch, wo ich einfach eine Verantwortung auch meinem Dienstvorgesetzten habe und auch meinem Dienstherrn, wie man so nennt, aber auch meinen Opfern gegenüber habe und auch meinen Tätern, weil die müssen auch irgendwie geschützt werden, weil wenn nichts dran ist, ne, kann ja ein Täter auch Opfer werden. Und die andere Gefahr mit dem Stalking, ja, ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, ich war vorher auch im Showtanz unterwegs und stand mit Musicals auf der Bühne, ich bin mit der Band auf der Bühne. Also irgendwie bin ich ja immer präsent. Mhm. Und nur weil man das jetzt mit einer Keynote offen kommuniziert, dass ich Polizistin bin, es braucht ja nur einen Menschen geben, der irgendwie fanatisch ist und mich auf der Bühne sieht, wo auch immer. Und nehmen wir mal das Beispiel Band, der mich dann anfängt zu googeln und dann irgendwas rausfindet. Mhm. Ja, dann hänge ich auch am Fliegenfänger. Und wenn ich aus der Angst heraus oder aus der Gefahr heraus nicht das mache, wofür ich einstehe oder was ich machen will, dann würde ich mir nicht selber treu bleiben.
Genau, du hattest es nämlich vorhin erwähnt, das ist nochmal so als Erweiterung dafür. Du hattest es erwähnt, dass es häufig auch gibt, dass es Wiederholungstäter gibt, die sagen, die brauchen das dann für sich vielleicht, die hören dann bei dem einen Opfer auf und gehen zum nächsten. Und wer da dann nahe liegt, also wenn das jemand ist, der vielleicht verurteilt wurde oder der kurz davor ist, verurteilt zu werden und der sucht sein nächstes Opfer, könnte das doch die Person sein, gegen die er oder sie gerade als am meisten Hass oder Groll empfindet. Und dann sehe ich auf einer Webseite online, wer die Keynote-Speakerin von der DUAG in Nürnberg ist. Dann habe ich mir direkt die Frage gestellt, ist es dann nicht ein komisches Gefühl, sich dahin zu stellen, weil sich ein Ticket für die Konferenz zu kaufen, dahin zu gehen und dann, ja gut, ich meine, stalken ist ja, zugucken bei den Auftritten, aber wer dann wirklich tatsächlich nochmal gewaltbereit ist vielleicht sogar oder sich rächen möchte. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, ehrlich gesagt, aber das ist ja auch Teil deines Coachings, da können wir auch nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Dass du selber mit Sicherheit ein sehr bulletproof, sehr kugelsicheres Mindset hast, dass das dich dann nicht beeinträchtigt.
Ja, also um das kurz aufzugreifen, nicht alles prallt an mir ab. Also viele Dinge nehme ich auch sehr persönlich. Also auch wenn aus dem näheren Umfeld mal Kritik kommt oder so, dann habe ich da auch dran zu knabbern. Ne? Also ich bin jetzt hier nicht die Maschine, die sagt, ich kann das hier alles ab hier und es macht mir gar nichts aus. Und ich habe auch Momente, wo ich mir denke, boah, was machst du hier eigentlich? Ne? Also, boah, ich packe es auch zeitlich nicht mehr. Ich bin so von einem Termin zum nächsten und. Und ich sehe immer so tiefenentspannt dabei aus. Ja, ich bin auch in den meisten Fällen tiefenentspannt, aber nur, weil ich in anderen Punkten, wo ich dann mal Me-Time habe oder mal den ganzen, ich sag jetzt mal Scheiß, loswerden kann, das dann auch mache. Und das machen die wenigsten. Die wenigsten gestehen sich ein, dass sie mal überfordert sind. Die wenigsten gestehen sich ein, dass sie mal nicht können. Und die wenigsten gehen dann auch den Schritt und sagen, okay, ich ziehe mich jetzt mal kurz für eine Woche zurück und sag mal alle Termine ab. So, ich muss jetzt mal auf mich achten und ich mache das halt, weil sonst würde das nicht funktionieren mit dem Pensum, was ich gerade habe. Und ich stelle mich halt auch trotzdem auf die Bühne, weil ich gar nicht drüber nachdenke. Weil ich mir denke, ja, was kommt, das kommt. Wenn da ein Stalker im Publikum sitzt, herzlichen Glückwunsch dafür, hast du eine coole Keynote gesehen, hab Spaß damit. Und wenn der vor meiner Haustür steht, dann kriegt er eine ordentliche Ansage von meinen Kollegen. Mhm. So, denke ich mir, oder Kolleginnen, ne? Und also ich versuche das eher so von, also da versuche ich eher ein starkes Mindset auch zu haben und zu sagen, ja, ich beschäftige mich damit, wenn es so der Fall ist. Mhm. So, wenn der Fall eintreten sollte, dann weiß ich ja, welche Ressourcen mir zur Verfügung stehen und wie ich die zu nutzen habe, ne? Weil ich ja wirklich tagtäglich damit zu tun habe. Mhm.
Dann stelle ich einfach mal eine, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, es ist gerade sehr schwer, sie zu strukturieren, aber ich hau einfach mal eine Frage raus, die dann auch Richtung Bulletproof Mindset geht. Und zwar, ich glaube, das kennt jeder auf Arbeit. Man hat manchmal einfach so Kollegen, die Arschlöcher sind. Man kann es doch nicht anders sagen, dass die einfach Ärsche sind. Und man kommt in der Regel okay mit denen klar. Und dann hat man aber wieder einen E-Mail-Versand. Ich habe auch was direkt im Kopf. Aber dann schreibt man halt mit denen E-Mails oder kommuniziert mit denen. Und dann stellt man fest, was für Arschlöcher die sind. Also mal wieder so, ne? Man denkt sich dann immer, ja komm, Caro, du übertreibst. Oder vielleicht so als Kollege, man übertreibt jetzt vielleicht wieder ein bisschen, dann ist etwas Gras drüber gewachsen und dann denkt man sich, ja, ist ja alles nicht so schlimm und dann ist es trotzdem so schlimm. Was würdest du in solchen Momenten, ich meine, das ist natürlich sehr individuell, aber was würdest du grundsätzlich in solchen Momenten empfehlen, entweder was entschärfend voraus oder dann eben in dem Moment, wenn man dann in dieser Anspannung ist und sich dann denkt, was für ein Arschloch, was man dann am besten machen könnte?
Also wenn ich jetzt so eine E-Mail bekommen würde oder was höre, was mich jetzt aufregt, ich stehe dann gerne auf und fange an, über den Flur zu gehen und bewege mich, weil Bewegung baut bei mir Stress ab. Und ich weiß dann genau, an welche Kollegin ich mich wenden kann, wo ich mich auskotzen kann. Das ist mein Ventil, um den Stress loszuwerden erstmal. Weil das ist ganz wichtig. Ich muss von dem Stress runterkommen, weil wenn du mir dann Telefonhörer in die Hand drückst, das wollen wir nicht. Weil dann würde ich den Stress bei meiner Person, die mich gerade triggert, loswerden. Und das könnte eskalieren.
Ja.
So, da kenne ich mich gut genug, dass ich halt, wenn ich so richtig getriggert bin, weiß, erstmal abregen, runterkommen. Mit jemandem drüber reden vielleicht oder bei jemandem alles loswerden, was man loswerden will über die Person. Da darf man auch mal Schimpfwörter benutzen. Das gehört zu meinem Ventil dazu. Wenn ich mich dann abgeregt habe, dann versuche ich die Situation professionell im Arbeitsrahmen dann zu bedienen. Mhm. Und wenn das halt immer wieder auftaucht tatsächlich, dann hinterfrage ich mich, warum mich das triggert. Mhm. Also weil ich finde, so Menschen sind ein ganz toller Spiegel für das, was ich bei mir noch nicht geheilt habe. Mhm. Das klingt jetzt total philosophisch. Aber es ist trotzdem eine geile Übung, hinzugehen und sich mal zu Hause Gedanken zu machen, in Ruhe, in seinem Umfeld, wo man nicht gestört wird und von der Person nicht ständig getriggert wird und sich zu hinterfragen, woran liegt das denn? Mhm. Also warum macht die mich so wahnsinnig wütend?
Mhm.
Und ich hatte genau so ein Gespräch letztens noch mit meiner Mutter und wir haben genau über so eine Person gesprochen. Warum gibt's das noch bei mir? Ich bin auch so gut aufgestellt und es regt mich so auf, dass ich höre das und krieg direkt hier Puls, ne? So, da gibt's bei mir auch gewisse Themen auch oder gewisse Personen, die schaffen das immer wieder mit so einem Fingerschnipsen gefühlt, ne? Und dann ärgert mich am allermeisten, dass die Macht über mich haben. Und dann sage ich, okay, stopp. Ich kann die Macht doch jederzeit wegnehmen von der Person, was das angeht. Die Macht über mich. Einfach mal entspannt, locker, flockig durch die Hose atmen und mal gucken, was dahinter steckt.
Mhm.
Und da sind viele Tränen geflossen in dem Gespräch, sage ich ganz ehrlich, weil da viele Sachen von meiner Kindheit mit drin stecken, die ich halt auf diese Person projiziert habe.
Mhm.
Aber ich habe so langsam jetzt gecheckt, was der Knackpunkt war. Und es hat bei mir auch ewig gedauert. Manchmal dauert es so mehrere Gespräche und mehrere Momente und mehrere Aufreger. Und dann war es wieder so, ah ja, okay, ich weiß, was das Problem war.
Mhm.
Und dann, jetzt beim nächsten Mal, sage ich so, okay, durchatmen, es ist gerade nicht das Coolste, was gerade gemacht wird oder gesagt wurde, aber okay, mein Gott. Ich weiß ja jetzt, woran es liegt, warum ich mich ärgere. Es dauert auch ein bisschen, ich muss es auch ein bisschen üben, aber das hilft einfach so ein bisschen, so dem Ganzen die Luft daraus zu nehmen.
Also du bleibst dann in dem Moment, sag ich mal, bei dir. Ich meine, du kannst eigentlich ja sowieso nur dich belasten, also belasten genau, dich verändern, dich reflektieren. Andere Personen geht das ja nicht.
Also wenn wir jetzt davon reden, dass wir, was gibt es denn so für Beispiele hier, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder so generell so dieses ganze Thema, was wir Frauen ja so auch manchmal leider noch erleben am Arbeitsplatz, dann sind wir an der Grenze, wo ich auch sage, da suche ich jetzt nicht mehr das den Triggerpunkt bei mir, warum werde ich davon getriggert, sondern das geht halt einfach nicht.
Mhm.
Das ist nicht in Ordnung und da suche ich auch ganz offen die Konfrontation und das Gespräch, wenn ich mich abgeregt habe, weil es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung und da muss eine Grenze gesetzt werden und da sage ich dann auch sehr offensichtlich der Person das geradeaus ins Gesicht, so das und das hast du gerade gemacht, das und das nervt mich daran, das und das ist sowieso verboten zu machen, mal ganz abgesehen davon, dass sich das nicht gehört und versuche dann die Person an dem Punkt zu greifen, wo ich sie kriege. Also manche kriegst du über so, ja, da gibt es Gesetze für, dass man das nicht darf und bei anderen über die Emotionen, ne? Und da, also da kann ich die Person meistens ganz gut einschätzen, weil man hat ja dann im beruflichen Alltag doch öfter miteinander zu tun. Und versucht dann über die Ebene, die am meisten zieht, die Person zu kriegen. Das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt. Also tatsächlich sich mal so einen Tag zurückziehen, drüber nachdenken, wie man das Gespräch führen möchte und dann das Gespräch führen und die Person offen darauf ansprechen, das hilft. Und wenn es nicht hilft, gibt es ja Gott sei Dank bei der Polizei jetzt sowas wie Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat und diese ganzen Register, die man da ziehen kann, ne, im Notfall. Also ich versuche das immer auf der menschlichen Ebene und im direkten Kontakt und Austausch zu machen, aber wenn es halt gar nicht anders geht, gibt es ja Gott sei Dank dann doch irgendwie eine Möglichkeit, nochmal jemanden zur Hilfe zu ziehen, ne?
Okay, also so, ich sag jetzt mal verallgemeinernd, also solange es nicht grenzüberschreitend ist, in irgendeiner Form nochmal sich selbst versuchen zu reflektieren und zu schauen, wo, also warum man, ich weiß, psychologisch ist das Wort immer ein bisschen schwierig, getriggert wird, Na, wenn es auch, wenn es jetzt natürlich keine Störung ist oder so, die dann da passiert, wahrscheinlich. Und wenn es etwas grenzüberschreitend ist, dann halt auch in die Konfrontation gehen oder in die Klärung.
Ja, in die Klärung. Also Konfrontation wäre dann in dem Moment sofort loszulegen, ist ja so mein Gefühl. Und das, also das ist bei mir manchmal nicht so gut. Mhm. Ich persönlich kann das dann nicht so gut, weil ich dann emotional bin und bei mir ist dann Emotion hoch, Intelligenz runter. Mhm. Und deswegen, ich möchte die Intelligenz dann oben haben und das Gespräch auch wirklich so führen, dass ich dann sage, okay, ich habe alle Infos, die ich brauchte, jetzt erstmal zusammengesucht und wenn es nur so meine inneren Ressourcen aktivieren bedeutet, dann so. Konfrontation, ja, also auf jeden Fall so diese klare Kommunikation da suchen, ne? Also dann klar und deutlich auch die Grenzen aufzeigen, so stopp, bis hier und nicht weiter. Und das reicht, ne? So, also wenn mir jetzt jemand auch körperlich zu nahe kommen würde, da würde ich auch in dem Moment natürlich was sagen und nicht einfach aus dem Raum rausgehen und dann drüber nachdenken und erstmal runterkommen. Ja. Da würde ich ganz klare Ansagen machen. Es kommt halt wirklich auf die Situation an. Nur wichtig ist es eben, dass wir das erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass wir das dann irgendwie für uns verarbeiten oder kommunizieren können. Mhm. Ja. Und da helfe ich auch meinen Leuten bei im Coaching tatsächlich. Also klare Grenzen auch zu setzen.
Wir haben ja jetzt gelernt, dass du viele von den Methoden oder viele von den Werkzeugen, die du dir so angeeignet hast, auch an dir selber anwendest. Das ist natürlich klar. Und du konntest jetzt ja auch relativ spontan eine Antwort darauf geben. Ich glaube, es ist mit Sicherheit ein Use Case, den man schon das ein oder andere Mal gehört hat. Ne? Klar, wie gehe ich damit um, wenn mich jemand so richtig aufregt? Ich bin, glaube ich, vielleicht der Einzige in dem Podcast, der dieses eine Wort, was ihr jetzt so sehr inflationär benutzt hat, mit der Körperstelle, nicht benutzt. Aber wir haben jemanden... Wir haben jemanden in unserem beruflichen Umfeld, der uns richtig auf die Nerven geht und der uns richtig konfrontiert. Man selber reflektiert das für sich. Wie lasse ich das an mich ran und wie gehe ich professionell damit um? Das sind die Werkzeuge, die jeder von uns kennt und du konntest die Caro gerade mit den Tipps schon mal auf jeden Fall unterstützen. Ich interessiere mich da jetzt nochmal für, wer sind sonst die Leute, die du coachst? Sind das Firmen, die auf dich zukommen und sagen, wir hätten das gerne einmal durch die Bank weg bei unseren Kollegen, die sollen alle meine Schulung kriegen darin, was geht nicht, wie gehe ich mit gewissen Dingen um, wie kommuniziere ich richtig oder sind das Individuen, die auf dich zukommen? Wie ist da so dein Teilnehmerkreis?
Also ich muss so meine Selbstständigkeit so ein bisschen splitten im Moment noch eigentlich, weil ich ja einmal den Bereich Coaching und Mentoring habe. Das mache ich tatsächlich viel 1:1, viel mit Privatkunden, Kundinnen, dass ich da online mit denen arbeite. Mit einer habe ich jetzt aber auch Telefon-Mentoring gemacht, ne, weil die nicht jetzt so über online machen wollte, die mochte das nicht gefilmt zu werden. Da die in der Nähe wohnte, haben wir tatsächlich auch das dann so gemacht, dass wir uns auch getroffen haben oder sonst telefoniert haben. Das geht auch, also ganz individuell gestalte ich das. Und es war eine Dame, die mich bei einer Veranstaltung gesehen hat, mich dann einfach angesprochen hat und gesagt hat, das passt ganz gut, irgendwie fühle ich mich bei dir wohl und würde das gerne mit dir machen, also ein paar Themenpunkte bearbeiten. Ein paar haben mich auch schon über Social Media angeschrieben und kontaktiert und gesagt, ach, ich folge dir jetzt schon seit einiger Zeit, können wir mal was machen, auch aus meinem Umfeld. Oder dann wird irgendwer an mich weitergeleitet, so, ja, Vivi, du machst doch da was. Kannst du dich mal mit der Person Kurs schließen, die braucht mal so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein oder muss da mal so ein bisschen an etwas arbeiten. Da über die Schiene geht das viel. Und die Firmen, die sind eher so meine Kunden für den Bereich Speaking aktuell noch, wobei ich das ausweiten möchte und dass ich mit denen auch Workshops mache. Also dass ich da auch wirklich im Team oder mit der Teamleitung dann zusammen mit dem Team dann arbeite und da Workshops halte zu dem Thema, weil ich glaube, dass das ganz viele Themen sind, die auch viele Firmen betreffen, ne? Weil gerade das Thema wertschätzende Kommunikation, wir nennen es immer so lageangepasste Kommunikation, wann muss ich mal streng sein und bestimmend sein, wenn eine Grenze zum Beispiel überschritten wird, das gibt es ja auch bei Angestellten und Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, aber auch mit nach oben hin, ne? Also dass dann so Ebenen übersprungen werden plötzlich oder so. Und das sind, glaube ich, so ganz coole Themen für die Firmen auch, die ich da mitbringen kann. Ja.
Du hast jetzt Coaching, Workshops, Keynote-Speaker-Jobs, deinen Polizeijob noch. Wie kriegst du das denn? Also das jetzt so am Rande nochmal, ja. Kann da gleich nochmal kurz reingehen. Ich habe mich hinten nur gerade gefragt, du hast aufgezählt, was du alles machst. Klar, vorstellen kann ich mir noch, in der Freizeit noch Telefontermine nachmittags zu machen oder Online-Termine, wo man mit Personen spricht, Einzelstunden. Aber wie lässt sich das, was du jetzt gerade in dem Moment machst, du bist jetzt gestern auf der Konferenz gewesen und du bist heute auf der Konferenz hier, wie lässt sich das mit dem normalen Polizeidienst vereinbaren? Hast du reduzierte Stunden oder nimmst du tatsächlich Urlaub, um deiner Selbstständigkeit nachzugehen? Ich frage mich immer noch, wie das in 24 Stunden passt, sowas. Also.
Ja, vor allem mit zwei Katzen, mit Sozialleben.
Ich wollte sagen, mit Freunden sogar. Ja.
Ja, ich frage mich das selber auch sehr oft und wenn ich darf da auch gar nicht zu viel drüber nachdenken, dann kriege ich so diesen Modus, dass ich denke, richtig krasses Pensum. Ich möchte das auch gar nicht irgendwie so absprechen nach dem Motto, ich mache das jetzt voll mit links, ne? Also überhaupt nicht. Mir ist das bewusst, wie viel das ist. Und ich habe mir so kleine Inseln eingebaut für mich. Also, dass ich mal so einen ganzen Tag frei habe und mal nichts mache und auch den Laptop mal Laptop sein lassen und die E-Mails mal E-Mails sein lassen kann und so. Und das sind so Tage, wo ich denke, Gott, jetzt kann ich machen, was ich will. Ich gehe mal eine Runde spazieren oder ich bleibe den ganzen Tag im Schlafanzug auf der Couch oder so. Ich gucke hier Serienmarathon oder was auch immer, wo ich dann einfach so ein bisschen für mich runterkomme oder ich werde mal kreativ, ne, so basteln, puzzeln oder so. Ich liebe das. Einfach so stupide Handarbeit, sage ich mal. Und das tut echt gut, einfach mal was zu erschaffen, ohne etwas zu erschaffen, sondern einfach der Prozess an sich, ne? Und sei es nur irgendwelche Karten basteln oder puzzeln halt. Also ich finde es toll. Und da komme ich runter bei. Die Phasen sind etwas weniger jetzt, weil es so viel ist tatsächlich. Und da muss ich dann einfach für mich gucken, dass ich mir größere Blöcke baue, dass ich sage, okay, jetzt im Dezember, ich habe jetzt die Keynote gehalten. Das war jetzt eine richtig stressige Phase und das ist mir jetzt bewusst, dass ich danach mal Ruhe brauche. Ne? Also, dass die nächsten Wochen auch mal einfach deutlich weniger Termine sind und dass ich halt, wenn ich Anfragen bekomme für ein 1:1-Treffen oder können wir mal hier und da, ja, ab Januar habe ich Zeit. Und die meisten sagen, ja, ist okay, machen wir ab Januar. Und das ist auch schön, dass das so angenommen wird bei den Leuten. Und was ich jetzt auch merke, ist, es wird sehr, sehr viel auch im Bereich Marketing und Social Media. Und das sind so Sachen, die kann ich abgeben. Ne? Also jetzt kommt so langsam so dieser Moment, wo ich sage, okay, ich als Einzelperson habe zu viel Arbeit für mich alleine. Ich muss Sachen outsourcen und die gebe ich dann halt auch ab. Ne? Also, dass ich dann mir jemanden auf Stundenbasis zum Beispiel jetzt eingestellt habe, der mir beim Marketing so ein bisschen geholfen hat. Und das macht auch voll Spaß, irgendwie mit den Leuten zusammenzuarbeiten, sich zu besprechen und dann, okay, mach. Mhm. Geil, ich gebe Arbeit ab. Ich delegiere mal was. Ne? So richtig wie so eine Chefin. So. Und das ist echt cool, dass du dann so am Ende auch so ein Produkt in der Hand hast, wo du dir denkst, boah, das sieht richtig gut aus und das ist so aus meinen Gedanken entstanden und du hast das umgesetzt und dann bin ich so richtig stolz auch auf die Person, aber bin auch stolz auf mich, dass ich mal was abgegeben habe, weil das fiel mir am Anfang sehr schwer. Ich wollte alles selber machen und über die Kontrolle haben, dachte mir so, nein, verlass die Kontrolle ruhig mal jemand anderem, der das kann.
Ja. Ich finde das auch sehr, sehr schwer. Also ich habe mittlerweile auch jemanden, der mich unterstützt, bin auch selbstständig. Mhm. Ja, also ich bin selbstständig und am Anfang denkt man halt immer noch so in diesem, warum sollte ich jetzt Geld dafür bezahlen, dass andere Leute meine Arbeit machen sozusagen. Und dann habe ich aber auch relativ schnell bei der Selbstständigkeit für mich festgestellt, nee, ich gebe das alles einfach an den Steuerberater. Ich habe keine...
Steuern habe ich sofort abgegeben.
Genau, genau.
Sofort. Buchhaltung, hier, mach, nimm mein Geld, genau. Das ist mir wert.
Und ich habe mich da auch mit ein paar anderen unterhalten und die sagten dann halt, naja, das ist doch gar nicht so viel, das mache ich halt selber. Und ich dachte mir aber, nein, ich möchte mich lieber auf die Sachen konzentrieren, die ich gerne mache, wofür ich dann meine Zeit lieber aufwenden möchte. Und wenn das bedeutet, dass ich dann halt ein bisschen was bezahlen muss, dann bezahle ich das halt. Das ist natürlich sehr privilegiert natürlich, dass man das Geld dann dafür ausgeben kann. Das ist natürlich auch klar, aber ich finde, das ist eine gute Einstellung, dann auch mal Sachen rausgeben zu können, als jemand, der dann sonst noch nie was damit zu tun hatte, weil ich glaube, als Normalo macht man sowas eigentlich.
Ich kam voll aus der Beamtenbubble, also so Marketing, Sales, Steuern. Ja, das kennen wir Beamte nicht. Nein, aber also gerade Bereich Steuern war für mich immer so ein rotes Tuch und vor allem, ich denke mir auch so, ja, ich zahle dafür Geld, aber vielleicht spare ich auch Geld, weil mein Steuerberater, den ich habe, kennt ja so ein paar Kniffe, die ich nicht kenne und damit kriegt er vielleicht mehr raus und ich setze mich nicht in den Nesseln und mache irgendwas falsch und muss dann richtig nachzahlen, ne, irgendwie Strafen zahlen oder so, dass ich dann sage, okay, das ist mir halt richtig wert, das zu zahlen, auf jeden Fall. Ne? Und auch im Bereich Marketing, ich habe es bis zu einem gewissen Grad total geliebt, mich da reinzufuchsen und auch selber zu machen und auch zumindest grob zu wissen, was meine Angestellten oder wie auch immer man das nennt, oder Beauftragten, ne, die dann jetzt dann machen, was sie dann da machen, das fand ich gut. Und bin auch immer noch hinterher, dass man mir das zumindest zeigt, wo muss ich mich einloggen, was muss ich machen. Aber lass die das doch machen, die haben das doch gelernt. Also von daher, also das wäre ja so, wie als wenn jetzt mal mir sagt, ne, ich brauche dich als Coach nicht, ich mach das selber. Ja. Ja, ich kann aber vielleicht anders besser helfen. Ne?
Ja. Ja, da kommt man vielleicht auch zum Ziel, ja.
Vor allen Dingen hätte man sich dann ja auch gar nicht melden müssen. Genau, ich springe jetzt mal wieder einfach am Thema.
Kein Problem.
Social Media. Das ist ja immer, ich weiß nicht, ob du schon die Größe, sag ich mal, erreicht hast, aber man hört das ja immer wieder, dass man bei Social Media, auch bei DMs und sowas so, ich sag mal, unangemessene Nachrichten bekommt. Bekommst du sowas auch? Und wenn ja, also erstmal wissen die Leute, dass du auch bei der Polizei dann arbeitest? Und zweitens, bringst du das dann auch zur Anzeige? Oder sagst du erstmal, okay, ich schreibe jetzt zurück, blockiere die Person und fertig ist?
Ich Ich hatte, als ich mich mit dem Account, als ich den erstellt habe, hatte ich so 3-4 Sugar Daddy-Anfragen. Aber das war nichts Strafrechtliches in dem Sinne. Also wenn ich jetzt drauf eingegangen wäre, wären wir vielleicht im versuchten Betrug oder so drin gewesen. Es sei denn, die hätten es jetzt ernst gemeint. Gibt es ja auch, soll es ja auch geben. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Die Person habe ich blockiert und dann war gut. Ich habe Gott sei Dank seitdem nichts mehr gehört. Also ich glaube tatsächlich, seitdem ich so richtig auch offensichtlich mit der Polizei rausgegangen bin, Polizistin mit Psychologiestudium steht dann in der Bio, glaube ich, drin oder so. Ich glaube, die Leute trauen sich das dann seitdem gar nicht mehr. Also ich habe echt ein bisschen Glück und werde von solchen Leuten echt in Ruhe gelassen. Ja. Aber wenn es, um die Frage nochmal so zu beantworten, wenn es so kommen würde, dass ich dann so unangemessene Sachen oder strafrechtlich relevante Dinge bekomme, wenn es dann so weit kommen sollte, natürlich wird das zur Anzeige. Also ja, klar wird das angezeigt.
Mhm.
Ja.
Über kurzen Dienstweg dann.
Ich erstatte die Anzeige selber. Ja, ich schreibe die selber.
Ja, genau. Und wird auch selber ermittelt und dann ja, genau.
Ich lasse auch die Handschellen dann klicken.
alles self-made, genau.
Und wieder zurück zur Arbeit.
Caro, du bist ja sprunghaft heute.
Ja, heute werde ich irgendwie, das ist jetzt unsere vierte Aufnahme, das merke ich gerade so ein bisschen schon im Kopf, dass ich kaum strukturierte Gedanken fassen kann. Und zwar versuche das natürlich immer auf Kollegen oder unsere Hörer umzuwälzen und vielleicht zu gucken, was könnte denen quasi so einen direkten Nutzen bereiten. Und da fiel mir eben so eine Situation ein, wenn man zum Beispiel, das hat man ja als Arbeitnehmer auch relativ oft, wenn man dann beim Chef sitzt, ich hatte es vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz angerissen, wenn man dann beim Chef sitzt und zum Beispiel über eine Gehaltserhöhung spricht. Und dann gibt es natürlich die 1, 2, 3 alten Hasen, sag ich mal, die schon wissen, wie sie das machen, die so nach dem Motto, so, hey, komm, lass uns ein Bier trinken und dann klären wir das schon. Es ist auch stereotypisch einfach mal Vorurteile rausgehauen. Aber wie ist das dann, wenn dann zum Beispiel ja eine Enttäuschung hochkommt? Also man möchte eigentlich gerne natürlich dann seine Arbeit entsprechend entlohnt und anerkannt bekommen und kommt aber bei dem Gespräch nicht weiter und muss dann vielleicht für sich sogar Konsequenzen ziehen oder erstmal ja drüber nachdenken, was tut man oder vielleicht seine Strategie ändern in dem Gespräch. Und da würde ich gerne von dir, ob du da vielleicht irgendwelche Tipps hast, wie man seine Bedürfnisse, sag ich mal, in dem Fall besser darstellen kann oder wie man besser das bekommen kann, was man möchte im Endeffekt.
Also ich finde in so Gesprächen immer super wichtig, bei der Ich-Form zu bleiben. Das sage ich auch bei Streitgesprächen immer gerne, aber auch so bei, ich meine, ich hatte jetzt nie eine Gehaltsverhandlung, weil Beamte kriegen halt immer das Gleiche. Und deswegen hatte ich sowas nicht. Aber ich musste auch schon mal verhandeln in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich würde gerne auf die Stelle gehen und würde gerne das mal ausprobieren oder so. Also dass es so nicht ums Geld ging, sondern um andere Sachen innerhalb der Polizei. Und ich habe dann immer überlegt für mich, wie gehe ich in so ein Gespräch rein und habe immer überlegt, was sind meine Stärken und meine Schwächen. Also nicht mich nur auf meine Stärken konzentriert, sondern auch meine Schwächen, weil das kann ja dann als Punkt genommen werden, was mein Gegenüber mir dann irgendwann auf den Tisch legt. Und ich finde, man sollte da nicht einseitig irgendwie vorher für sich recherchieren oder ermitteln oder sich die Sachen so aufschreiben, sondern so in beide Richtungen gehen. Ansonsten versuche ich auch immer bei herausfordernden Sachen mir zu visionieren, wie gut es ausgehen kann. Also mir das schon vorzustellen, so richtig intensiv da reinzufühlen, wie sich das anfühlt, wenn ich da rausgehe und sage, tschakka, ich habe jetzt meine Wunschstelle bei der Polizei oder ich habe jetzt das und das rausgeschlagen, dass es hier auf der Arbeit noch besser wird oder in eurem Fall jetzt ne Gehalt bekommen, das ich mir auch gewünscht habe. Also wirklich damit auch so da reinzugehen. Und wenn das enttäuscht werden würde, dann würde ich mich auch erstmal wieder zurückziehen und auf mich besinnen und gucken, woran liegt die Enttäuschung. Also es ist wirklich, okay, ich hätte das Geld gerade gut gebrauchen können. Das tut gerade richtig weh, dass ich nicht mehr Geld bekomme, um beim Gehalt zu bleiben. Oder sind es Ego-Sachen? Also würde ich mir gerne wünschen, dass ich mehr Geld bekomme, weil ich das Geld wie eine Art Wertschätzung sehe? Oder kann man das Problem vielleicht anders lösen, dass ich dann zumindest mehr Arbeit abgebe, weil es zu viel ist für das, was ich an Gehalt bekomme? Also da würde ich hinterfragen, was sind die Themen denn? Ist es wirklich die viele Arbeit? Ist es die Wertschätzung, die ich haben möchte? Ist es das Geld, auf das ich angewiesen bin? Und wenn du da deine Beweggründe kennst, kannst du mit der Enttäuschung, glaube ich, auch besser umgehen und vielleicht nochmal einen neuen Angriff starten. Oder Angriff klingt doof, aber nochmal einen neuen Versuch starten, das Gespräch nochmal irgendwie wiederzubeleben und das nochmal anders darzulegen tatsächlich.
Mhm. Ja. Und Kai, deine nächste Gehaltsverhandlung.
Werde ich auf jeden Fall bulletproof. Ich möchte dich nicht noch mit weiteren Themen belasten, mit weiteren Terminen belasten, wenn wir dich jetzt hier schon im Beschlag nehmen. Aber Ja, ich glaube, das macht Sinn, sich damit sowas zu beschäftigen, vor allem die innere Stärke nochmal hervorzuheben und das zu machen. Ich habe gerade eben ein wunderschönes Schlusswort rausgehört. Wir sind in der Zeit schon so weit fortgeschritten. Wir könnten stundenlang weiter darüber sprechen. An der Stelle, ich nehme das mit. Caro, du kannst deine Gedanken nochmal ordnen, nochmal die Fragen zusammentragen. Wir werden bei der Nachbearbeitung für diese Folge auch auf jeden Fall nochmal auf deine Präsentation verweisen, dass man sich die auch nochmal angucken kann, gegebenenfalls direkt mit Folien oder zumindest mit dem Link, damit man das über die Duoc nochmal beziehen kann und anschauen kann vor allem. Deine Webseite, deine Ressourcen, das würde ich alles gerne mal verlinken, auch dein Instagram-Account. Nicht, dass wir jetzt von der Duoc irgendwelche Menschen auf dein Profil schicken und du dann doch davon berichten kannst. Nein, das wäre wirklich falsch gesagt. Nein, uns bleibt jetzt, glaube ich, nichts weiter, als dir da ganz herzlich zu danken, dass du bei uns zu Gast warst, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast auch schon das mal thematisiert haben, was das für ein Termindesaster war jetzt hier auf der Konferenz.
Ich weiß es gar nicht.
Ich nehme das voll auf meine Kappe und bin da sehr, sehr froh, dass du da auch so flexibel warst und wir das ganz kurzfristig vereinbaren können. Und ja, wir freuen uns sehr schon darauf, dass wir die Folge veröffentlichen können und ja, mal sehen, wie es unseren Hörern gefällt.
Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr gefallen.
Vielleicht Part 2, das kündigen wir immer gerne an, weil vielleicht kriegen wir nochmal die Gelegenheit, miteinander zu sprechen und dann nochmal ein Resümee zu ziehen. Vielleicht konnte die Caro ja dann auch schon mal anwenden und ich habe einen Riesengehalt.
Ja, und vielleicht lade ich euch mal zu meinem Zukunftspodcast ein, den ich bald noch machen werde. Das kugelsichere Mindset heißt ja hoffentlich. Ja. So ist geplant, also von daher. Vielleicht sehen wir uns dann auch mal auf eine andere Art und Weise in einem Podcast wieder.
Sehr, sehr gerne, tatsächlich. Haben wir
die Rollen nicht gewechselt dann.
Unbedingt, ich bin total dabei. Ganz kurz noch die Frage, wann schätzt du, wann kommt der Podcast?
Ich plane den wahrscheinlich über die Karnevalstage, weil ich habe keinen Bock an Karneval zu arbeiten. Deswegen habe ich mir da Urlaub genommen und werde dann den Podcast planen in der Zeit. Und dann weiß ich, wann die Termine frei sind, die Slots.
Okay, ja. dann können wir sehen, inwiefern diese Folge hier ausgestrahlt wird, ob wir dann vielleicht den Link auch sogar schon in den Shownotes haben.
Du weißt, wann Karneval ist? Ja, du wohnst da, ne?
Du wohnst da im Karneval.
Ich wohne da in Karneval.
Ich komme aus dem Norden, wir haben sowas nicht.
Abgesehen davon habe ich damit nichts am Hut, ich möchte damit nichts zu tun haben, von daher kann ich dir das nicht sagen.
Ach so, okay.
Wir schauen mal, wir packen alles an Ressourcen in die Shownotes, vielleicht geht ja früher noch was. Aber ja, in diesem Sinne wünsche ich mir auf jeden Fall eine gute Heimreise. Ich gehe davon aus, dass du auch nicht länger hierbleiben wirst, sondern
ja, doch, werde noch ein bisschen auskurieren und dann morgen die Heimreise antreten, ja.
Sehr gut, wunderbar. Ja, dann noch viel Spaß oder viel Erfolg beim Auskurieren und viel Spaß auf der Konferenz. Danke auch dir, Caro. Danke an unsere Zuschauer oder Zuhörer, eher gesagt. Und ja, bis in 2 Wochen. Ciao.
Bis dann.